Lebenskunst, Psychologie im Alltag. Der Podcast mit Themen quer durch die Welt der menschlichen Psyche. Willkommen bei Psychologie im Alltag. Mein Name ist Katja. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute starte ich nämlich eine kleine Miniserie und zwar zum Thema ADHS. Vielleicht hast du da direkt dieses klassische Bild im Kopf, das zapplige Kind, das nicht stillsitzen kann oder ständig vor sich hinträumt. Aber, und das ist wichtig, ADHS ist viel, viel mehr. Es betrifft nicht nur Kinder, sondern auch Jugendliche und Erwachsene und es zeigt sich vor allem in ganz unterschiedlichen Facetten. Ja, und heute gibt es die erste Folge. Und bevor wir gleich die Symptome anschauen, möchte ich erstmal mit dem anfangen, was Menschen mit ADHS meines Erachtens total besonders macht. Und zwar, viele von ihnen sind unglaublich kreativ. Also das ist jetzt so meine Erfahrung mit Menschen, die ich kennengelernt habe, sowohl privat als auch in der Praxis, dass da oft einfach Kreativität da ist. Ein Einfallsreichtum, und auch viele total leidenschaftlich sind. Sie haben diese Fähigkeit, manchmal auch nach Rückschlägen wieder aufzustehen und sich ja mit allem, was sie haben, für ein Projekt begeistern zu können und plötzlich Energien freizusetzen, die man vorher vielleicht gar nicht so erwartet hätte. Genau, also sie sind oft auch spontan und humorvoll und lebendig und diese Kreativität kann die Welt wirklich auf eine ganz tolle Art und Weise begeistern und auch bereichern, meines Erachtens. Gleichzeitig bringt ADHS natürlich aber auch Herausforderungen mit sich, Aufmerksamkeit über längere Zeit zu halten, sich zu konzentrieren oder Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden, all das fällt oft schwer. Viele berichten auch von innerer Unruhe, von ganz chaotischem Arbeiten, Vergesslichkeit oder auch starke Stimmungsschwankungen. Und dazu kommen oft dann leider auch Selbstzweifel, was sich wiederum natürlich auf den Selbstwert auswirkt. Und in dieser Folge wollen wir uns ADHS also von vielen Seiten anschauen, was es eigentlich ist, wie es sich zeigt, welche Ursachen dahinter stecken und natürlich auch, wie es das Leben von Betroffenen beeinflusst. Genau, also starten wir mal mit der Definition eigentlich. Also was ist ADHS? ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörung. Und ja, das klingt erstmal ziemlich technisch. Im Kern geht es aber darum, dass das Gehirn Aufmerksamkeit, Motivation, Impulsivität und Aktivität ein bisschen anders reguliert als bei Menschen ohne ADHS. Und ganz wichtig, ADHS ist kein Makel, es hat auch nichts mit Faulheit zu tun und auch nicht damit, dass Eltern irgendwas falsch gemacht hätten. Es beschreibt vielmehr ein Muster, also wie jemand denkt, fühlt und handelt mit ganz eigenen Stärken, aber eben auch mit Herausforderungen. Und die typischen Symptome lassen sich in drei Bereiche einteilen. Erstens Unaufmerksamkeit. Menschen mit ADHS lassen sich halt super leicht ablenken. Nicht, weil sie das wollen, sondern es passiert ihnen einfach. Sie springen oft von einem Gedanken zum nächsten und haben es einfach schwer, bei so ungeliebten Aufgaben dran zu bleiben. Da geht der Überblick über Prioritäten oder Details manchmal dann verloren, auch wenn sie eigentlich total fähig sind. Dann zweitens die Hyperaktivität. Bei Kindern fällt das oft richtig gut auf. Die wirken so überdreht, also vor allem der hyperaktive Typ eben, können dann kaum still sitzen, zappeln herum, laufen einfach durch den Raum oder manche reden auch ohne Pause. Bei Erwachsenen ist das meistens ein bisschen subtiler. Da zeigt sich das eher als so eine Art innere Unruhe. Oder sie wippen ständig mit dem Fuß oder spielen mit den Fingern oder kauen irgendwas, einfach um diese Nervosität, diese innere Unruhe ein bisschen zu regulieren. Und drittens die Impulsivität. Entscheidungen werden da halt oft sehr spontan getroffen, ohne dass man groß über die Folgen nachdenkt. Das kann dann schon mal zu Konflikten führen, zum Beispiel wenn jemand im Gespräch direkt raushaut, was er jetzt denkt, oder wenn man sich in riskanten Situationen impulsiv verhält. Ja, aber das ist jetzt mal so ein grober Überblick. Und mir ist es aber wichtig, in all meinen Folgen, das ist wirklich immer nur mal so ein Überblick, bei jeder Person zeigt sich alles natürlich ein bisschen anders und das ist auch nie alles gleich stark, bei jedem ausgeprägt. Also, ADHS, das gibt es in verschiedenen Erscheinungsformen. Da hätten wir zum Beispiel den hyperaktiven Typ. Kinder fallen da vor allem durch ständige Aktivität auf. Auch bei Erwachsenen zeigt sich das Ganze dann eher so in Form von innerer Unruhe oder durch so kleine subtile Bewegungen. Besonders bei Jungs wird dieser Typ übrigens oft ziemlich früh erkannt, einfach weil die Symptome so sichtbar sind und man Buben dann auch schneller zuschreibt. Dann gibt es den unaufmerksamen Typ, den sieht man vor allem oder oft bei Mädchen und wird leider auch oft übersehen. Die Betroffenen wirken dann vielleicht eher verträumt, sind schneller erschöpft oder ziehen sich eher zurück. Aber es sind meistens dann Kinder, die nicht besonders, also sie stören nicht im Unterricht. Ja, und somit fällt es dann gleich auch weniger auf, weil es für die Lehrkräfte nicht unangenehm ist in dem Sinn. Die Aufmerksamkeit schweift da aber schnell ab, Aufgaben werden eher aufgeschoben und die Leistungen bleiben oft hinter dem eigentlichen Potenzial zurück, was total schade ist. Wenn ADHS hier unentdeckt bleibt, kann das auf Dauer tatsächlich das Risiko für Depressionen oder auch Angststörungen und so weiter erhöhen, weil einfach ja das Potenzial nicht ausgeschöpft werden kann und Misserfolge dadurch gehäufter auftreten. Und dann gibt es aber natürlich auch noch einen kombinierten Typ, der mischt Merkmale von Hyperaktivität und Unaufmerksamkeit und je nachdem in ganz individuelle Ausprägung, würde ich jetzt mal sagen. Spannend ist, dass sich das Muster im Laufe des Lebens auch verändern kann. Also ein Kind, das eher hyperaktiv ist, kann im Erwachsenenalter zum Beispiel mehr in Richtung unaufmerksamer Typ rutschen und umgekehrt. Ja, unterm Strich heißt das, jeder Mensch mit ADHS hat sein ganz eigenes, einzigartiges Profil und dieses Profil kann sich eben auch verändern, während man älter wird. Genau. Dann kommen wir mal zu den Ursachen von ADHS. Die Entstehung ist ehrlich gesagt ziemlich vielschichtig und auch noch nicht vollständig verstanden. Zum Glück wird da gerade echt viel geforscht und ich glaube, in den nächsten Jahren werden da noch einige spannende neue Erkenntnisse dazukommen. Generell finde ich es richtig schön zu sehen auch, dass das Thema inzwischen einfach viel mehr Aufmerksamkeit bekommt. Social Media spielt da schon auch eine riesige Rolle, weil dort viel mehr Menschen darüber sprechen. Und wenn ein Thema in der Gesellschaft plötzlich so viel präsenter wird, dann zieht die Forschung meiner Erfahrung nach auch oft nach. Und es braucht einfach in vielerlei Hinsicht, eben bei ganz vielen Themen, wesentlich mehr Forschung. WissenschaftlerInnen sind sich eigentlich ziemlich einig, die Grundlage von ADHS liegt in der Funktionsweise vom Gehirn. Und darauf möchte ich jetzt mal ein bisschen eingehen, was ich alles so in meiner Recherche herausgefunden habe. Und zwar möchte ich da auf einen Punkt eingehen, und zwar die neurobiologischen Faktoren. ADHS betrifft vor allem die Netzwerke für eben Aufmerksamkeit, für Motivation und Belohnung. Und da spielt vor allem ein Botenstoff eine riesige Rolle, und zwar das Dopamin. Dopamin beeinflusst bei uns Menschen die Motivation und auch die Verarbeitung von Belohnung und auch die Fähigkeit, sich zu konzentrieren. Wenn es hier an dem Punkt Veränderungen gibt, dann führt das eben dazu, dass Betroffene Reize anders verarbeiten, dass Motivation mal da ist und mal wieder wegbricht und das Verhalten insgesamt einfach viel schwerer zu regulieren ist. Dann gibt es auch genetische Faktoren. ADHS ist nämlich vererbbar. Bei eineiigen Zwillingen liegt die Übereinstimmung bei ungefähr 80%, bei zweieiigen nur bei rund 28%. Auch Verwandte ersten Grades haben aber ein deutlich höheres Risiko. Wichtig ist, es gibt nicht dieses eine ADHS-Gen, sondern es ist eher ein Zusammenspiel aus vielen genetischen Varianten, die das Risiko erhöhen kann. Gibt es allerdings eine Person in der Familie mit ADHS, ist eben einfach die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass auch weitere Kinder oder Nachkommen ADHS haben, als wie im Vergleich zu Familien, in denen ADHS nicht da ist. Auch ein Punkt, was die Forschung herausgefunden hat, ist, dass Schwangerschaft und Geburtskomplikationen eine Auswirkung haben können. Ich habe gelesen, dass Frühgeburten oder auch Sauerstoffmangel bei der Geburt oder auch Nikotin- und Alkoholkonsum in der Schwangerschaft das Risiko erhöhen können. Aber nicht jedes Kind mit solchen Belastungen entwickelt automatisch ADHS. Ja, es heißt immer nur, dass wenn manche Faktoren halt da sind, das Risiko erhöht ist. Aber das heißt nicht, dass es dann tatsächlich auch dazu kommen muss. Es ist wirklich immer das Zusammenspiel mit verschiedenen Faktoren. Es ist selten ein Punkt alleine. Genau. Und Umwelteinflüsse spielen auch eine Rolle, wobei ich glaube, und falls das jemand besser weiß, darf man mich da auch belehren, aber soweit ich das jetzt nachgelesen habe, spielen die Umwelteinflüsse vor allem bei der Stärke der Symptome oft eine Rolle. Familiäre Konflikte, psychische Belastungen der Eltern oder finanzielle Schwierigkeiten und so weiter können Symptome verstärken. Kinder mit ADHS geraten durch ihre manchmal Impulsivität eben auch schneller in Konflikte, erleben mehr Misserfolge und dann entsteht leicht so ein Teufelskreis, der die Belastungen einfach noch verschärft. Das Fazit mal aus den Punkten ist, ADHS entsteht nie durch einen einzelnen Faktor, sondern immer durch das Zusammenspiel von Genetik, biologischen Prozessen und dann auch bei der Symptomatik je nach Umweltbedingung. Jetzt mal zu den begleitenden Problemen bei ADHS. Die Kernsymptome treten nämlich fast nie isoliert auf. Oft kommen noch weitere Herausforderungen, Belastungen dazu und das hat viel damit zu tun, dass unsere Welt eben für neurotypische Menschen gebaut ist. Das heißt, unser System, unsere Regeln, unsere Erwartungen sind darauf ausgelegt, dass Menschen Aufmerksamkeit, Planung, Impulskontrolle und soziale Kommunikation standardmäßig sozusagen verarbeiten. Wer da neurologisch anders tickt, muss einfach viel mehr Energie investieren, um mitzuhalten. Und das führt dann natürlich oft zu Frustration oder auch Ablehnung, obwohl die Fähigkeiten und Potenziale genauso wertvoll sind. Ein Beispiel: oppositionelles oder aggressives Verhalten. Regeln werden nicht befolgt. Anweisungen laufen ins Leere, es kommt zu Wutausbrüchen oder auch Streit. Gerade im Jugendalter kann das dann in Schule schwänzen, lügen oder sogar in Konflikten mit dem Gesetz enden. Warum das so ist? Menschen mit ADHS nehmen oft unglaublich viele Reize gleichzeitig wahr und haben Schwierigkeiten, die zu filtern. Das ist im Alltag einfach schnell überfordernd. Wenn dann noch Grenzen gesetzt werden oder etwas nicht klappt, reagiert das Gehirn schneller mit Frust oder Wut, weil da sofort dieses Gefühl da ist, ich habe die Situation nicht unter Kontrolle, ich kriege nichts hin. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Nicht jeder Mensch mit ADHS hat aggressives Verhalten. Es ist jetzt nur mal ein Beispiel gewesen. Dazu kommt, viele Kinder und Erwachsene mit ADHS haben schon oft im Laufe ihres Lebens negative Erfahrungen in Schule, Beruf oder Beziehungen gemacht. Wiederholte Ablehnung, Kritik, Misserfolge, das prägt die emotionale Reaktion eines Menschen und Wut ist dann oft auch so eine Art Schutzmechanismus gegen dieses Gefühl von Ungerechtigkeit oder auch Überforderung. Und weitere so typische Begleitprobleme sind zum Beispiel Schulleistungsprobleme. Also trotz normaler Begabung fällt es schwer, das Potenzial auszuschöpfen. Lesen, Schreiben, Rechnen oder die Koordination können beeinträchtigt sein und dann kommt es öfter mal zu Klassenwiederholungen, was die Kinder und Jugendlichen natürlich total frustriert. Aber oft liegt es auch daran, dass eben schon alleine das Lernen, die Konzentrationsfähigkeit ist dann nicht so da. Das heißt, das Lernen nimmt viel mehr Zeit in Anspruch. Und während andere Kinder für einen Vokabeltest vielleicht sich eine Stunde hinsetzen, muss ein ADHS-Kind sich immer und immer wieder hinsetzen, schweift dann wieder ab und braucht einfach für alles viel mehr Zeit. Aber wie gesagt, nicht, weil es an der Intelligenz fehlt, sondern weil einfach die Schwierigkeit da ist, sich längerfristig zu konzentrieren. Und dadurch geht natürlich, ja, leidet halt auch die Lernfähigkeit. Emotionale Probleme, Schwierigkeiten durch wiederholte Misserfolge entwickeln viele Kinder Ängste. Aber auch Gefühle der Unsicherheit oder auch ein niedriges Selbstwertgefühl. Manchmal sogar depressive Symptome. Ja, weil es wirklich unlustig ist, wiederholt zu scheitern. Und zu merken, irgendwie, egal wie sehr man sich bemüht, es haut nicht hin, es klappt irgendwie nicht. Und anderen geht das viel leichter von der Hand. Und viele Kinder mit ADHS werden auch immer wieder von Gleichaltrigen halt ausgegrenzt. Manche versuchen dann über Kontrolle irgendwie Anschluss zu finden und geraten so aber in einen neuen Teufelskreis. Und oft gibt es einfach auch mit Erwachsenen und Eltern häufiger Konflikte. Weil oft, gerade auch bei Eltern, auf beiden Seiten so das Gefühl da ist, vielleicht nicht gut genug zu sein oder dass man scheitert. Belastungen im Familienalltag kommen da meist eben hinein, Schule, Kindergarten und so weiter. Also ADHS betrifft wirklich viele Lebensbereiche, Schule, Familie, Freundschaften, aber eben auch das innere Erleben. Und kurz gesagt, Wut bei ADHS ist selten böse Absicht. Sie ist viel öfter einfach ein Ausdruck von Frust, von Überforderung und auch von, ich würde mal sagen, dem Bedürfnis, ernst genommen zu werden. ADHS zeigt sich zudem, wenn wir jetzt mal so ein bisschen die Lebensspanne anschauen, meist schon ziemlich früh, oft sogar im Kleinkindalter, spätestens dann aber so mit 5, 6 Jahren, wenn es zum Schuleintritt kommt, da die Symptome sich oft auch mit dem Alter ein bisschen verändern, beziehungsweise die Anforderungen, die an ein Kind gestellt werden, sich verändern und dadurch manchmal Dinge besser oder mehr sichtbar werden. Im Kleinkindalter merkt man das aber zum Beispiel an einem sehr hohen Aktivitätsniveau. Dazu kommen manchmal Schlafprobleme oder Schwierigkeiten bei der Regulation oder auch Entwicklungsverzögerungen. Und Eltern sind in dieser Phase oft echt überfordert und fühlen sich selbst sehr schnell erschöpft. Im Kindergartenalter fällt vor allem die starke motorische Unruhe oft auf. Kinder haben Schwierigkeiten beim Spielen, dabei zu bleiben. Es gibt häufige Wutausbrüche, viel Impulsivität und dadurch auch manchmal ein erhöhtes Unfallrisiko. Dazu können sich mögliche Verzögerungen in Sprache oder Feinmotorik zeigen. Im Grundschulalter dann wird es dann oft besonders herausfordernd, eben da steigen die Anforderungen ebenso, die Anforderungen an Ruhe, an Konzentration und Ausdauer. Hausaufgaben werden belastend wahrgenommen und dadurch wird viel schneller Frustration einfach auch deutlich. Manche Kinder entwickeln leider in der Zeit auch Selbstwertprobleme oder erleben Ablehnung durch Gleichaltrige und schlechte Erfahrungen in Schulen, Freundschaften verstärken dann wieder Konflikte in der Familie. Im Jugendalter verändert sich das Bild nochmal. Die äußere Hyperaktivität nimmt manchmal ein bisschen ab, aber auch Unaufmerksamkeit und Impulsivität das bleibt meistens ein bisschen bestehen. Manche Jugendliche zeigen auch riskantes Verhalten, vermehrter Alkoholkonsum oder auch Kontakt mit Drogen, Schule schwänzen und so weiter. Negative Schulerfahrungen oder auch Ablehnung oder Konflikte können hier auch leicht in eine depressive Verstimmung münden. Und auch im Erwachsenenalter verschwindet ADHS nicht. Das ist nichts, was sich einfach auswächst. Die motorische Unruhe rückt meistens aber ein bisschen in den Hintergrund. Dafür bleiben aber so Dinge wie innere Unruhe, Prokrastination, also Aufschiebeverhalten, chaotische Organisation, Vergesslichkeit, Schwierigkeiten im Alltag, in der Planung, in der Organisation von Dingen. Es gibt zahlreiche Studien mittlerweile, die zeigen, dass wirklich der Großteil der Betroffenen auch im Erwachsenenalter Symptome zeigen. Es verändert sich oft aber auch dadurch oder wird manchmal besser, weil Menschen natürlich im Laufe des Lebens auch versuchen, manche Dinge zu kompensieren und für sich Strategien entwickeln, mit manchen Herausforderungen im Alltag einfach besser umgehen zu können. Und somit gibt es manchmal in einigen Bereichen oder auch Erwachsene, die in vielerlei Hinsicht ja, leichter durch den Alltag gekommen, weil sie aber für sich Strategien entwickelt haben. Jeder Mensch ist aber anders und das Risiko grundsätzlich für Begleiterkrankungen ist erhöht. Also Depressionen habe ich schon kurz angesprochen, aber auch das Risiko erhöht sich auch für zahlreiche Ängste oder auch psychosomatische Beschwerden. Viele Erwachsene berichten außerdem auch von ganz, ganz starken Selbstzweifeln, die oft aus den negativen Erfahrungen der Kindheit stammen und bis heute in die Gegenwart nachwirken. Insgesamt gibt es also im Laufe des Lebens häufig so etwas wie ein Symptom-Shift, nennt sich das. Die Symptome verändern sich, aber der Zusammenhang mit ADHS wird dann leider im Erwachsenenalter oft nicht immer erkannt. ADHS ist keine Krankheit im klassischen Sinn, sondern eigentlich eher so eine besondere Art des Seins, würde ich mal sagen. Es ist eng mit der Persönlichkeit verbunden und bringt, finde ich, ganz individuelle Stärken hervor, aber auch Herausforderungen mit sich. Und die Kernsymptome sind eben, um es nochmal kurz zusammenzufassen, oft Unaufmerksamkeit, Impulsivität oder auch motorische Unruhe, ergänzt durch Schwierigkeiten bei Planung, Zeitmanagement oder beim Gefühle regulieren, also Emotionsregulation. Entstehen tut ADHS in der Regel durch ein Zusammenspiel aus Genetik und neurobiologischen Besonderheiten und auch die Ausprägung ist von Umweltfaktoren abhängig. Diagnostiziert wird es grundsätzlich durch klinische Tests, die geben mal Orientierung, aber die Lebensgeschichte ist da oft auch sehr entscheidend. Und ganz wichtig ist, ADHS bedeutet nicht nur Einschränkungen, sondern auch ganz viel Potenzial, das entfaltet werden kann. Genau, also das ist mal so ein bisschen ein Einblick in das Thema ADHS. Ich freue mich, dass du heute dabei warst. Es werden eben noch mehrere Folgen dazu kommen. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat, ADHS ein bisschen oder ein Stück auch besser zu verstehen, egal ob du jetzt selbst betroffen bist oder jemanden kennst. Und ja, vielleicht magst du mir zum Schluss noch eine kleine Rückmeldung geben, welche Erfahrungen mit ADHS haben dich vielleicht zum Beispiel besonders überrascht oder berührt, im positiven Sinne auch. Ja, und es freut mich, wenn du mich bei meinem Podcast unterstützt und auch nächstes Mal wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.